Vielen Dank für die schöne Begrüßung. Ach ja, Sommerferien sind rum. Die ganzen Kinder weinen. Oder manche sind wahrscheinlich auch froh, dass es wieder ein bisschen vielleicht mehr Abwechslung in den Alltag kommt, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind die Eltern ganz froh, dass es wieder ein bisschen geregelter wird. Naja, wie auch immer, die Urlaubszeit ist für die meisten vorbei, zumindest für die, die schulpflichtige Kinder haben. Ja, unser Urlaub tut ja manchmal ganz gut zum Runterkommen, zum Ausspannen. Habe ich mir gedacht, was meint ihr, hat Jesus mal Urlaub gemacht? Also tatsächlich dieser Gedanke mit Urlaub oder zum Vergnügen, zu verreisen, hat man eigentlich vor circa 200 Jahren angefangen, aber das hat nur die Superreichen damals betroffen. Also Jesus hat also in dem Sinne keinen Urlaub gemacht, das wissen wir ja eigentlich auch. Aber bei Jesus gab es doch mal eine Situation, wo er ein bisschen Abstand wollte, ein bisschen Abstand gebraucht hat vielleicht und sich zurückgezogen hat. Ja, und ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht aus der Bibel und in die hören wir jetzt mal hinein. Wenn ich dich bitten darf, Helgo, nimm uns mit in den Bibeltext.
Ich lese aus Matthäus 14 den Vers 10 und die Verse 12 bis 21. Da steht: Und er, König Herodes, sandte hin und ließ den Johannes im Gefängnis enthaupten. Und seine Jünger kamen herbei, hoben den Leib auf und begruben ihn. Und sie kamen und verkündeten es Jesus. Und als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einem öden Ort zurück. Und als die Volksmengen es hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Und als er aufstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich über sie bewegt und heilte ihre Kranken. Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlass die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speisen kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen: Sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen? Sie aber sagten zu ihm: Wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Er aber sprach: Bring sie mir her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, und die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen und alle wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was übrig war an Brocken, 12 Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer ohne Frauen und Kinder.
Vielen Dank. Eine Story, die wahrscheinlich viele kennen. Ich wollte das Thema heute Fish and Chips nennen. Hört sich cool an, bisschen international sogar, aber es entspricht ja nicht die Wahrheit. Es gab keine Pommes, sondern Brot. Und deswegen ist mein heutiges Thema Brot und Fisch. Hört sich richtig deutsch, badisch an, können wir gut und was darunter vorstellen. Diese Geschichte ist übrigens in allen 4 Evangelien ziemlich genau gleich beschrieben. Und diese Geschichte oder diese Speisung der 5000 ist ja in der Bibel überschrieben, kennen wohl ziemlich viele. Darf ich mal sehen, wer die Geschichte nicht kennt? Okay, wenn das stimmt, dann ist jetzt keiner da, wo sie nicht kennt. Ist jemand da, der die Geschichte kennt? Dann frage ich mal so rum. Okay. Nun, denkt ihr vielleicht, was gibt es denn da jetzt noch so zu hören und was hat der Siegbert uns vielleicht auch was Neues zu erzählen oder einfach nochmal eine Predigt, nochmal eine Geschichte, wo das so alles so bekannt ist schon. Und ich glaube, dass Gott uns überraschen kann mit Dingen, wo wir denken, kennen wir ja schon, wir sind ja so routiniert. Und ich glaube, dass Gott uns überrascht in diesem Wort. Und deswegen will ich noch ganz kurz beten und uns segnen. Und Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, dass du sprichst zu uns, Heiliger Geist, dass du das Wort austeilst und dass jeder das bekommt, was er braucht, Herr. Wir wollen es mitnehmen und als reichen Schatz in unserem Leben hören und umsetzen. Amen. Also, die Story ist echt krass. Es gibt so viele Parallelen auf unser Leben gesehen, dass ich es einfach erzählen muss. Ist so reich an Inhalt. Okay, ich lege los im Vers 12. Beziehungsweise die Vorgeschichte ist ja, dass der Johannes der Täufer, wird enthauptet im Gefängnis. Und die Jünger von Jesus begraben den Leichnam und kommen zu Jesus. Die Jünger von Jesus, denen fällt echt nichts Besseres ein, als zuallererst mal zu Jesus zu rennen. In ihrer Not, in ihrem Schmerz. Sehr gut gemacht. Das Beste, die beste Entscheidung, die wir je treffen können, ist, egal was uns passiert, ob gut oder schlecht, ob Schicksalsschlag oder was anderes, zuallererst zu Jesus zu gehen, haben die Jünger gemacht und sie erzählen ihm einfach, sie schütten einfach ihr Herz vor ihm aus. Und es war ja so, Johannes der Täufer war verwandt mit Jesus, muss man ja auch bedenken. Maria und die Elisabeth steht im Matthäus-Evangelium, dass die verwandt waren und die haben sich immer wieder mal besucht. So können wir davon ausgehen, oder ich gehe davon aus, dass Jesus und Johannes, als sie klein waren, die waren ja so 6 Monate auseinander, miteinander gespielt haben, als sie da zu Weihnachten hat man damals noch nicht gefeiert, aber es gab ja genügend andere jüdische Festtage. Und die haben einfach dann zusammengespielt und da war ja auch Beziehung da. Und Jesus war einfach, denke ich, richtig traurig und er wollte jetzt Urlaub machen, nicht, aber er wollte jetzt einfach allein sein und sich zurückziehen. Mit Gott, dem Vater, allein sein und noch mit ein paar seiner engsten Jünger. Es war ja nicht nur einfach ein Tod, es war ein gewaltsamer Tod. Das ist ja noch mal viel krasser. Okay. Also Jesus geht in ein Boot mit seinen Jüngern, zieht sich zurück. Aber was passiert? Als die Leute davon mitkriegen, kommen sie wieder von überall hergelaufen. Und sie rennen an den Ort, wo sie wissen, da kommt Jesus mit dem Boot hin. Sie rennen an den Ort schon fast. Und als Jesus kommt, ist doch schon wieder eine ganze Volksmenge da. Aber warum kommen denn immer so viele Leute zu Jesus? Ganz einfach, weil Gnade von ihm ausgeht. Wenn Jesus den Mund aufmacht, geht Gnade aus. Da wissen die Menschen, sie sind angenommen, sie werden nicht verurteilt. Sie können alles zu Jesus sagen. Und es ist einfach dieser Strom der Gnade, die ausgeht. Dieses lebendige Wasser, wenn Jesus redet, ist lebendiges Wasser. Und jeder, der da ist, darf trinken und die Menschen spüren das. Und deswegen sind sie auch in Scharen hingerannt. Jesus haut aber nicht ab. Er sagt nicht nein, ich will jetzt allein sein, steigt ins Boot und fährt wieder weg, sondern er bleibt einfach da. Und wir lesen hier weiter. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Jesus hat Mitleid. Jesus ist innerlich bewegt. Und diese Situation wird im Neuen Testament immer wieder beschrieben, dass Jesus innerlich bewegt ist. Über uns. Über dich und über dich. Ist das, was dir begegnet in unserer Welt, bewegt Jesus? Innerlich bewegt. Er hat Mitleid. Wenn du Not hast, hat er Mitleid. Er fühlt mit. Und deswegen schickt er auch die Leute nicht weg, weil er die Menschen lieb hat. Jesus interessiert sich. Er interessiert sich für dich. Er interessiert sich für deine Belange. Er interessiert sich für deine Freuden. Und er interessiert sich für deine Nöte. Und er interessiert sich für deine Schwierigkeiten und Herausforderungen. Herausforderungen, die du vielleicht schon ein ganzes Leben mit dir trägst, ganz tief in dir sind. Oder ganz aktuelle Herausforderungen. Jesus ist daran interessiert. Und es ist ihm nicht egal, wie es uns geht. Vielleicht sind es Dinge, wo du schon oft gebetet hast. Schwierige Situationen, die immer wieder kommen durch deine Persönlichkeit vielleicht. Und sie sind einfach doch noch da. Ich glaube, ein Teil davon ist, dass wir manchmal Gott nicht ganz an uns ranlassen. Da komme ich gleich nochmal dazu. Aber ich möchte jetzt sagen, deine Not, deine Herausforderung, deine Schwierigkeit, solltest du welche haben, lassen wir sie jetzt mal kurz ins Zentrum rücken. Hol sie mal vor aus deinem innersten Geist, aus deinem Herzen. Vielleicht ist sie auch ganz aktuell. Es ist jetzt Gottesdienst. Gott möchte dir jetzt dienen. Und es ist ihm eine Freude und ein Verlangen, dir in deiner Not und Schwierigkeit, in deiner Herausforderung zu begegnen. Ob es innere Nöte sind oder äußere oder Krankheit, wir bringen sie jetzt vor Gott. Er löst es nicht immer sofort auf, aber er gibt dir Kraft auf jeden Fall. Aber er löst auch auf. Und auf jeden Fall lässt er nicht mehr zu, als du ertragen kannst. Und manchmal ist das für uns einfach notwendig, dass wir durch gewisse Prozesse gehen, damit wir die Möglichkeit haben, auch Jesus ähnlicher zu werden. In der Bibel steht mal, ohne Heiligung wird keiner Gott sehen. Und das sind so Prozesse, die tun manchmal weh, da müssen wir durch, Gott gibt uns Kraft. Und wir halten fest, es dient uns echt alles zum Besten. Das ist nicht nur ein Spruch, der in der Bibel steht. Es dient uns alles zum Besten. Und wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, dass Gott uns dient. Und ein Gedanke noch. Wenn wir vielleicht schon oft lange im Gebet sind, wir beten als Herr, segne diese Situation und ja, ich bringe dir das und dann kommt der nächste Punkt und Gott kommt gar nicht so richtig zum Zug, jetzt was zu tun und dann kommt als nächster Gedanke, auch manchen Rasen wollte ich heute mähen oder die Nachrichten kommen gleich, also Amen Gott, am Morgen machen wir weiter oder so. Wie oft geht es uns denn so? Und der Termin, der nächste kommt und dann... Okay, in solchen Situationen ist es ganz hilfreich, auch mal die Bibel zur Hand zu nehmen, auf die Knie zu gehen, sich hinzusetzen, mit Worship einzusteigen und sagen, Gott, ich habe jetzt Zeit. Lass doch die Nachrichten sein oder lass den Rasen im Moment sein. Gib Gott in deinem Alltag die Möglichkeit, deiner Not auch zu begegnen. Vielleicht bist du schon Wochen, Monate, Jahre immer wieder mit diesen Stoßgebeten unterwegs. Ach Herr, hilf doch und mach doch und ich bring dir die Not, aber du nimmst dir nie Zeit. Gott hat nie eine Chance gekriegt, dir zu begegnen, weil du nie still bist, weil du nie ruhig wirst vor ihm. Mach doch Dates mit deinem himmlischen Papa, die länger gehen als 5 Minuten, länger gehen als 10 Minuten. Ich weiß, es ist manchmal herausfordernd in unserem Alltag. Wir sind so getriggert und gestresst und durchgetaktet. Lass dich takten oder such die Beziehung mit Gott. Schütt dein Herz jetzt vor ihm aus. Wir nehmen uns jetzt kurz Zeit und hör doch mal, was Gott auf deine Frage, auf deine Not, auf dein Rufen antwortet. Du kannst Gottes Stimme hören. Ich glaube, Gott sagt zu dem einen oder anderen, mein Kind, ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. So, wirf dein Anliegen auf mich. Und dann lass es bei mir. Ich will dich führen und leiten. Und tu so. Und das ist ein Handeln im Glauben. Tu so, als wenn es weg wäre. Ich glaube, dem einen oder anderen will Gott das sagen, dass wenn wir mal was abgegeben haben bei Gott, es nicht jeden Morgen wieder vorzuholen, sondern einfach dort zu lassen, wo wir was hingegeben haben. Und ich glaube, in anderen Bereichen spricht Gott zu dir, halt durch. Ich bin doch der, der Himmel und Erde gemacht hat. Sollte mir etwas unmöglich sein, aber harre aus, ich will mich in deinem Leben erweisen. So Gott ist in deinem Leben so speziell und individuell. Für jedes Leben hat Gott eine andere Antwort. Und deswegen ist es wichtig, dass du hörst und dir immer wieder Zeit nimmst, Gott zu begegnen und Gott zu dir reden zu lassen. Okay. Das soll da ein Anstoß sein für euren Alltag. Sonntag ist schön, aber diese Gegenwart Gottes zu Hause ist genau so möglich, weil wir einen Gott haben, der nicht an Ort und dann nicht an Zeit gebunden ist, sondern an dein Herz, da will er sich binden. Wir gehen weiter im Vers 15, als es heißt, als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen, entlass die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Vielleicht denken sich die Jünger, Mensch, jetzt haben wir schon wieder einen ganzen Tag so im Trouble und Stress und was weiß ich zugebracht. Komm, Jesus, jetzt schickt die Leute heim. Wäre doch cool, wenn wir uns jetzt so im engen Rahmen noch ein bisschen so eine After-Work-Party machen. Nee, einfach ein bisschen relaxed, uns zusammensetzen ans Lagerfeuer, noch ein bisschen über die Wunder wieder austauschen, was heute passiert sind. Wäre doch cool. Manchmal kommt es aber anders, als man denkt. Und sie sagen noch, hey, der Ort ist öde, langweilig. Hier geht gar nichts, ist alles verdorrt. Da gibt es nichts zu kaufen, zu essen. Ja, das ist eine Spezialität an Gott. Einem öden Ort erwartet man nicht viel. Und genau das ist Quatsch bei Gott. Denn genau da, wo wir aus unserer Kraft überhaupt nicht dran denken, irgendwas tun zu können, genau da möchte Gott wirken. Er möchte, wie heißt es im Psalm, aus dürrem Land Wasserquellen machen. Ströme in der Einöde, heißt es irgendwo anders. Das ist das Wirken unseres Gottes. Also wenn du denkst in deinem Leben, in deinem Umfeld, Herr Gott, Gott, wie soll ich das machen? Ich habe überhaupt keinen Plan, nicht mal einen Ansatz. Genau dann möchte sich Gott verherrlichen. Das ist einfach ein Prinzip von ihm. Wenn wir schon oftmals mit unserer Lösung kommen, stehen wir manchmal mehr im Weg. Also, ja, es ist einfach ein Prinzip Gottes, da wo keine Hoffnung ist und da wo wir rufen, Gott, mach du das Unmögliche möglich, da kommt er und macht in der Wüste in Gedanken, in Menschenherzen, in Situationen und lässt es blühen und grünen. Amen, ja. Und jetzt kommt natürlich der Hammer. Vers 16. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Was für eine coole Bibelstelle ist denn. Ach, Jesus, ich kann nicht. Ach, das ist so öde und so schwierig alles. Mach du doch mal was. Guck doch mal, ich habe so wenig. Und was sagt Jesus? Tu was, jetzt mach du. Jetzt mach du, handle im Glauben, steh mal auf. Steh mal auf und handle im Glauben, handle nach meinem Wort, handle nach dem, was ich dir gesagt habe und steh endlich auf und jammer nicht rum. Das Rumgejammere vor Gott, wie arm und krank du bist, kann man auch machen. Aber hier sagt Jesus nicht, ach ja, ihr armen Jünger, ihr seid ja so lieb und was machen wir denn jetzt? Ne, mach du. Gebt ihr ihnen zu essen. Mach du. Auf mein Wort hin, mach du. Wisst ihr, ich würde lieber dreimal was riskieren, zweimal fallen und einmal siegreich sein, als es gar nicht, als nichts zu tun. Und Fehler gehören dazu, ist keine Frage, aber lasst uns mutig sein, lasst uns mutig sein. Jeder Christ ist kein Gitarrist, aber ein mutiger Jünger, aber ein mutiger Jünger. Um das geht es. Gott traut dir was zu, so sei mutig. Und wenn du aufstehst in Jesu Namen, dann ist er doch mit den ganzen himmlischen Heerscharen hinter dir und bringt alles vorwärts. Also komm, gib mir das Kleine, was du hast, wo du meinst, du hast ja nichts. Und komm, bring's mir, sagt Jesus zu den Jüngern. Und wir bringen ihm auch unseren Mangel. Wir kommen auch in unserem Mangel und sagen, Gott, ich weiß ja gar nicht richtig wie, aber ich bringe dir einfach die Situation und ich bin bereit. So, und was ist das Prinzip Gottes? Das Prinzip Gottes, theoretisch könnte er ja alles allein machen. Er spricht ein Wort, so geschieht es, heißt es. Aber er ist interessiert, mit dir Geschichte zu machen, dich einzubeziehen in sein Handeln, von Anfang an. Und das ist so schön. Jesus nimmt jetzt diese 5 Brote und 2 Fische und teilt aus. Und wir wollen uns jetzt noch mal eine Zeit nehmen, wo Gott austeilt. Gott teilt zuerst an seine Jünger aus, damit seine Jünger dieses Brot, den Fisch, diese Speise, dieses Wort weitergeben an das Volk. Wie willst du weitergeben, wenn du nicht empfangen hast? Wie willst du von den Wundern Gottes in deinem Leben erzählen, wenn du es nicht erlebt hast? Und deswegen teilt Gott immer und immer und immer und immer und immer wieder aus, wenn wir zu ihm kommen und sagen: Gott, hilf mir, ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun soll. Das scheint mir alles so hoch, so viele Herausforderungen, so viele Hindernisse. Ich bin doch gar nicht geübt darin. Und deswegen teilt Gott aus. Und mach jetzt dein Inneres, dein innerer Geist, deine Seele, dein Verstand, richte das jetzt auf Gott aus. Denn er möchte austeilen. Er möchte austeilen an Ermutigung. Er möchte austeilen an innerer Heilung. Er möchte austeilen an Berufung. Und hör hin. Gott möchte Berufung aussprechen, damit du in seiner Kraft und in seinem Auftrag gehst und den Menschen dienst. Gott möchte aus dir erschaffen, wo du denkst: Was habe ich zu bieten? Das ist eine optimale Grundlage. So fürchte dich nicht. Gott schätzt das sehr wert, wenn du zu ihm kommst und sagst: Gott, wie soll das mit mir gehen? Ich will dir sagen, Gott hat einen Plan mit dir. Gott hat einen Plan mit dir und er ist stolz auf dich, weil du dich ihm zuwendest. Und er will dein Leben füllen. Er will dein Herz und deine Seele und deinen Geist füllen, damit es übersprudelnd wird. Du wirst Brunnen bauen in Orten, wo Wüste und Dürre herrscht. Der Geist Gottes ist jetzt unter uns und er legt jetzt einen Finger auf ein paar Herzen. Und er meint dich, glaube es, er meint dich. Du spürst es jetzt ganz genau. Er meint dich. Und es ist Gott nicht zu schade, sein ganzes Leben für dich hinzugeben. Und er sehnt sich danach, nach Gemeinschaft mit dir. Und er will aus deinem Leben was noch viel Kostbares machen. Aber erkenne es auch an. Erkenne an, dass Gott es ist, der so viel wunderbare Herrlichkeit in dich gelegt hat. Und wenn du das nicht glaubst, dann widersteh dieser Lüge. Herrlichkeit Gottes ist in dir. Nimm das an, nimm das an. Und dann wird dein Morgen auch schön sein und das Übermorgen. Wenn du morgens vorm Spiegel stehst und sagst, ich danke dir, Gott, dass ich wunderbar gemacht bin, dass deine Herrlichkeit du in mich hineingelegt hast. Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz und er sieht dein Leben. Er sieht dein Leben und er schaut auf dich. Er schaut ganz genau auf dich, weil er so interessiert an dir ist. Gott hat einiges vor und wisst ihr, er sehnt sich nach einem, er sehnt sich nach einer Braut, nach einer Gemeinde, die sich nach ihm sehnt, wo das Wichtigste in deinem Leben Christus ist, morgens, mittags und abends. Er will auf dem Thron deines Lebens sitzen. Natürlich in unserem Alltag keine Frage, den meistern wir, den müssen wir meistern. Aber es kommt auf den Hunger an, auf den Hunger in deinem Herzen und Jesus sehnt sich so dermaßen nach dir und glaube, dass er dich herrlich gemacht hat und großartige Dinge mit dir vorhat. Wisst ihr, und dann hat er ausgeteilt an die Jünger. Und die Jünger haben ausgeteilt. Und wisst ihr, wie es in Vers 20 heißt? Alle wurden satt. Wenn du den Mund auftust in Jesu Namen oder wenn du handelst in Jesu Namen, ist ja so oder so oder so, wir sind so verschieden und Gott hat so verschiedene Wege mit uns. Wenn Gott zu dir redet und du es weiterbringst oder deinen Auftrag machst, dann werden die Menschen um dich herum satt, weil du ihnen gibst von dem lebendigen Brot. Und ich sage jetzt heute auch mal Fisch dazu. Weil Gott durch dich, durch seinen Heiligen Geist, der in dir wohnt, die Welt retten will und Heil bringt und Heilung bringt und Rettung bringt. Und Segen bringt und Frieden bringt. Du bist wichtig. Du bist wichtig. Bedenk, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jedem, von jedem Wort, das von Gott ausgeht und das auch von Gott durch dich ausgeht. Speise für die Menschen um uns herum. Und ich möchte noch kurz, ich bin am Ende und ich möchte noch fragen, ob heute jemand da ist, der sagt, diesen Jesus habe ich noch nie in mein Leben eingeladen, der dieses Leben bringt, diese Fülle bringt. Dann möchte ich dich kurz bitten, dass du kurz deine Hand hebst, damit du weißt, dass du ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott hast für alle Zeit. Ist jemand da, der dieses Leben in dieser Fülle will und noch nicht hat? So, und jetzt frage ich euch noch was Herausforderndes. Ich bitte, dass mir alle die Augen zumachen und bist du bereit, Dinge in deinem Leben zu akzeptieren, die göttlich sind und du nicht mit Worten erklären kannst? Und bist du aber auch bereit, einen Preis dafür zu bezahlen, dass Jesus auf deinem Thron sitzt, auf deinem Herzensthron morgens, mittags, abends und nachts. Wenn das so ist, wenn du Hunger nach Gott hast oder du sagst, Gott, schenk mir Hunger, schenk mir mehr Hunger, ich will mehr dich kennen und erleben, dann bitte ich dich, heb mal kurz deine Hand und ich werde euch noch segnen. Und Vater im Himmel, du siehst deine Gemeinde, du siehst deine Kinder und du siehst den Hunger von uns nach dir, Herr. Und wir sehnen uns nach deiner Gemeinschaft. Das ist das, warum du uns gemacht hast. Und Herr, wir wollen in deiner Gemeinschaft unser Leben gestalten. Wir wollen, was wir tun, dich dabei haben. Wir wollen viel tiefer in dein Herz hinein. Herr, schenk uns deine Gedanken, schenk uns dein Herz, schenk uns deinen Blick, Herr. Herr Jesus, wir lieben dich vom ganzen Herzen und sind so dankbar, dass du uns erlöst und errettet hast. Amen. Amen.